Ja, heute ist der 9. November. Für die junge Generation ist dieser Tag ja nicht mehr so bedeutsam, die tatsächliche Wiedervereinigung, und Martina ist ja gerade schon darauf eingegangen, fand ja am 3. Oktober 1990 statt. Aber ich persönlich fand eigentlich den 9. November 1989 immer viel einprägsamer als der SED-Politiker Günter Schabowski auf einer Pressekonferenz fehlerhaft verkündete, dass die Reisefreiheit der DDR-Bürger sofort, also unverzüglich, wie er damals sagte, gelten sollte. Das sollte eigentlich erst einen Tag später erfolgen, aber er hatte nur so einen Zettel in der Hand und das war nicht so ganz genau klar. Und so kam es dann zu einem Massenandrang an den Berliner Grenzübergängen und auch an den innerdeutschen Grenzübergängen, sodass die Grenzsoldaten unter dem Druck der Bevölkerung letztlich die Schlagbäume öffneten, weil diese Nachrichten natürlich inzwischen überall präsent waren, was den Fall der Berliner Mauer bedeutete. Meine liebe Frau Sabine und ich, wir hatten damals die Gunst der Stunde genutzt und konnten genau dort am Brandenburger Tor, am 10. November war das dann, am 9. konnte da noch keiner rauf, aber ab dem 10. war es soweit. Und da haben wir gestanden und ich suche eigentlich immer noch mal im Internet so ein Bild, wo ich sage, da sind wir ja, aber bisher ist mir es noch nicht gelungen, so ein Foto zu finden. 1961 wurde die Mauer durch Berlin und durch Deutschland gebaut, um die Massenflucht aus der DDR zu beenden. Das politische Organ der DDR hatte damals den Mauerbau und die Mauer selbst als antifaschistischen Schutzwall verkauft, so als müsste man sich gegen den Westen schützen. Naja, 2,5 Millionen Menschen hatten bis dato schon die DDR verlassen, sodass der Westen tatsächlich aus dieser Perspektive eine Bedrohung war. Es wurden ja quasi Menschen abgezogen. Und nun gab es die Mauer, das Problem schien gelöst. Man konnte also einen Staat aufbauen, wenn die Freiheiten begrenzt waren. Was hat das mit unserer heutigen Predigt zu tun? Ich möchte diesen heutigen Tag in der Geschichte unseres Landes zum Anlass nehmen, euch mitzunehmen auf eine Reise zu 7 Mauern in der Bibel. Einige schauen wir nur kurz an und andere ein bisschen ausführlicher. Was sagen diese Mauern uns und was können wir von denen lernen? Und bei der ersten Mauer müssten eigentlich die Bibelkids nach vorne, aber die sind ja unten, die sind ja schon von Anfang an unten, denn was kommt garantiert an irgendeinem Sonntag im Kindergottesdienst, was mit einer Mauer zu tun hat? Die Mauer von, na klar, Jericho. Ja? Und wir wissen ja auch noch alle, wie das ging mit der Mauer von Jericho. Wie war das mit Gewalt und Feuer? Nee, das war mit Musik. Ja? Laut ja und mit Zerstörung auch. Aber Moment mal, wer zerstörte denn hier? Niemand musste Hand anlegen. Niemand musste die Mauer wegreißen, die fiel ganz von selbst zusammen. Und wann? Als die Israeliten genau das taten, was Gott ihnen zuvor angeordnet hatte. Gott hatte eine unglaublich präzise Beschreibung dessen angegeben und abgegeben, was sie tun sollten, um Jericho einzunehmen. Die Mauern von Jericho fielen, weil die Israeliten Gottes Anweisungen befolgten, indem sie erstmal 6 Tage lang um die Stadt rummarschieren mussten, an denen gar nichts passierte. Und am 7. Tag mussten sie 7-mal und dann am Schluss schreiend und mit Blasinstrumenten die Mauern umrunden. Und dieser Sieg, der fand nicht durch menschliche Stärke statt, sondern durch Glauben und durch Gehorsam gegenüber Gottes Befehlen. Gott selbst hat die Mauer von Jericho einstürzen lassen und nicht die Israeliten mit ihren Händen. Gehorsam gegenüber Gott kann Mauern zum Einsturz bringen. Aber ganz so einfach will ich das noch nicht beenden mit der Mauer von Jericho. Man muss sich ja mal vorstellen, wie das für die Israeliten damals war. Da laufen die tagelang um die Stadt rum und zwar schweigend. Das heißt, sie tun nichts. Die laufen einfach rum. Ist das nicht peinlich? Das ist doch völlig irrational. Das waren ja erwachsene Menschen, die dann am 7. Tag und nach diesmal 7 Runden um die Stadt mit lautem Geschrei und Posaunenmusik die Mauer zum Einsturz bringen sollten. Was hätten wir, was hättest du denn wohl gesagt, wenn man dir diese Anweisung gegeben hätte? Na klar, mache ich doch, ist doch total logisch, oder? Also, was lerne ich daraus? Ich muss vielleicht nicht immer nachvollziehen können, warum Gott dies oder das entscheidet oder von mir erwartet. Vielleicht ist es sogar aus unserer Sicht manchmal total irrational. Man fragt sich, was soll das denn jetzt? So wie das einfache Herumlaufen um eine Mauer, tagelang. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Da sagt Paulus, auch die Botschaft von Jesus erscheint manchmal für Menschen, die nicht glauben, irrational oder töricht. Und so ist es ja hier auch. Ein paar Mal um die Mauer laufen, mit viel Krach machen, unlogischer geht's doch wohl kaum noch. Und gerade das ist es, was uns diese Mauergeschichte eigentlich seit dem Kindergottesdienst doch immer wieder zeigt. Es geht nicht um Logik und es geht nicht um Naturgesetze, wenn Gottes Plan umgesetzt wird. Es ist alleine Gottes Kraft, die hier wirkt. Oder hätte das genauso funktioniert, wenn Gott diese Anweisung nicht so präzise gegeben hätte? Hätte sich nur ein Stein bewegt? Und wenn die Israeliten es nicht befolgt hätten, hätte sich nur ein Stein bewegt? Das Entscheidende ist also bei dieser Mauer, er will unser Vertrauen. Ob es nicht den einen oder anderen gegeben hat, der nach 4, 5 Tagen gesagt hat, was machen wir eigentlich für einen Quatsch? Vertrau auf Gott wäre die richtige Antwort des Kollegen gewesen. Die Mauer bewegt sich, weil Gott keine starken Männer oder Frauen braucht, sondern weil er jeden von uns stark machen kann. Aber beobachten wir, er hat das so geplant und er hat das angeordnet. Es war so von Gott angekündigt und dann wurde es auch umgesetzt. Warum braucht es denn zu dieser Machtdemonstration eigentlich eine Mauer? Nach Josua 6, Vers 1 hatte Jericho eine doppelte Mauer. Die äußere war rund 1,80 Meter dick und die innere Stützmauer 3,60 Meter. Ja, und zusammen mit dieser Stützmauer soll das Ganze eine Höhe zwischen 7,50 Meter und 9 Metern gehabt haben. Das war nach menschlichem Ermessen damals praktisch uneinnehmbar. Mauern sind von Menschen gemacht. Sie drücken Macht und Stärke aus. Je dicker, desto stärker. Niemand soll sie eigentlich überwinden können. Und die Macht des Gottes der Israeliten zu beweisen, das war die Aufgabe dieser Mauer. Der Fall dieser Mauer ist das Bild davon, dass Gott alles gelingt. Oder auch, dass uns Menschen alles gelingt, wenn Gott das will. Er kann selbst solche irren Wände und Mauern zum Einsturz bringen. Auf der damaligen Welt gab es wohl nichts, was schwieriger zu überwinden war, als solch eine riesendicke und hohe Mauer. Das Vertrauen auf Gott hat den Israeliten den Weg geebnet, der sonst sicherlich verbaut und auch gefährlich gewesen wäre. Darum braucht es Mauern in der Bibel, um klarzumachen, es kann sich jemand Gott in den Weg stellen, ja, aber aufhalten kann ihn mit so einer 3,60 Meter, 9 Meter hohen Mauer niemand. Mit dem größten Bollwerk, was man sich damals vorstellen konnte, hat man unseren Gott nicht aufgehalten. Und das gilt heute noch. Wir singen nachher noch, wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Und dann denkt vielleicht an die Mauer von Jericho. Die Mauer von Jericho ist ziemlich dick gewesen, aber es ist alleine Gottes Kraft, die hier wirkt. Das Unmögliche gelingt dann und auch uns dann, wenn Gott das will. Gehorsam gegenüber Gott kann die Mauern zum Einsturz bringen. Und eins ist gewiss, niemand hält ihn auf. Wenn wir uns mit Mauern in der Bibel beschäftigen, dann ist das mit diesem Einreißen der Mauern und mit Jericho durch Gott ja etwas, was uns am ehesten einfällt. Wenn wir so denken, Mauern in der Bibel, naja klar, Gott reißt Mauern ein. Aber zerstört Gott nur Mauern? Und deshalb ist die zweite Mauer, die wir uns anschauen, die Mauer des Tempels. Wie war das bei David im Alten Testament? David wollte Gott eigentlich einen Tempel bauen. Aber in 2. Samuel 7 sagt Nathan dem David Gottes Wort. Und da teilt Gott ihm nämlich mit: Pass mal auf, David, du willst mir ein Haus bauen. Ich habe nie in einem Haus gewohnt, solange ich mit den Israeliten umhergezogen bin. Ich hätte ja längst sagen können, baut mir ein Haus, wenn ich es gewollt hätte. Und nun sagt Nathan zu David, der Herr will jetzt kein Haus, nicht jetzt und nicht von dir. Aber er legt fest, dass dein Nachkomme das Haus, also den Tempel, bauen wird. Hier ist Gott derjenige, der über den Mauerbau bestimmt. Erst untersagt er David den Bau und beschließt, dass Salomo den Tempel bauen wird. Und Gott reißt nicht nur Mauern ein, sondern er baut auch welche. Warum aber? Was bezweckt er damit? Schauen wir, wie es weitergeht. In 1. Chronik 22 sagt David, der seinem Sohn Salomo nun den Auftrag des Baus des Tempels geben durfte, Vers 19, so richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen und macht euch auf und baut Gott, dem Herrn, ein Heiligtum, dass man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in das Haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Ja, hier werden Mauern gebaut. David sagt in 1. Chronik 22, Vers 5, mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren, aber der Tempel des Herrn muss ein so großartiger Bau werden, dass er in der ganzen Welt berühmt und bewundert wird. Hier werden zur Ehre Gottes Mauern gebaut. Und das ist der Zweck dieser biblischen Mauer. Hier wird niemand geschützt oder ausgegrenzt. Hier soll Gott verehrt werden. Mit diesen Mauern des Tempels sollte Gott gerühmt werden und er sollte groß gemacht werden. Und diese Funktion, die haben durchaus auch noch Kirchen bis in unsere heutige Zeit. Die Höhe des Kölner Doms soll Gottes Größe zeigen. Die Höhe ist ein Symbol für göttliche Erhabenheit und die menschliche Hoffnung, ihm dadurch ein Stück weit nahe zu sein. Die Tempelmauer, nicht jeder durfte sie bauen. Gott bestimmte den Baumeister. Diese Mauern wurden zur Ehre Gottes errichtet. Und damit sollte Gottes Größe sichtbar gemacht werden. In Jerusalem gab es aber noch eine andere Mauer, nämlich die Stadtmauer. Und das ist die dritte Mauer Jerusalems. Die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und seine Tore niedergebrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Wer sagte das? Nehemia, in Kapitel 1, Vers 3 bis 4. Er war zu der Zeit weit weg in Persien, bei Hofe, bei Artaxerxes. Warum war Nehemia denn so traurig? Bloß weil so ein paar Steine nicht mehr in der richtigen Reihenfolge aufeinander lagen. Im Alten Testament symbolisierten die Stadtmauern eben nicht nur die Stärke der Menschen in der Stadt, sondern sie sollten auch die Stärke Gottes zeigen. Und Nehemia war total bestürzt, als er hörte, dass die Mauern Jerusalems in einem so derart schlechten Zustand waren. Das spiegelte ja nicht nur die Schwäche des Volkes nieder, sondern es stellte auch Gott als schwach dar. Die ewige Mauer Jerusalems stand für die Stärke Gottes. Und dann ging Nehemia mit seinem Team hin und baute die Mauer in 52 Tagen wieder auf, obwohl sie mit der einen Hand arbeiten und mit der anderen Hand sich verteidigen mussten. Und das war eine super starke Leistung und ein Denkmal für Gottes Ruhm und für seine Treue. Und in Nehemia 6, Vers 15 bis 16 steht: Dennoch wurde die Mauer vollendet. Am 25. Tag des Monats Elul nach 52 Tagen hatten wir es geschafft. Als die feindlichen Völker rings um uns her das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Aller Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass es unser Gott war, der dieses Werk vollbracht hatte. Moment mal, wer hat denn jetzt hier die Mauer gebaut? Es war das Werk Gottes. Ja, Gott baut auch Mauern selbst. Aber diese Mauer erfüllt zwei Funktionen. Erstens, die Mauer schützt die Einwohner Jerusalems. Nämlich wie? Einfach nur, weil sie eine Mauer ist? Nein, die ist noch mehr als eine bloße Mauer. Vers 16 sagt ja, als die feindlichen Völker rings um uns her das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Die haben es gemerkt, dass sie es mit einem Gott zu tun bekommen, der gegen alle Widerstände diese Mauer gebaut hat. Naja, die werden wohl Israel erstmal in Ruhe gelassen haben, denn die hatten schlicht Angst. So steht es hier. Gott hat diese Mauer gebaut zum Schutz Jerusalems, und zwar als physische Mauer, aber auch als psychische, psychologische Mauer. Zweitens, Gott wird verherrlicht. Auch hier, auch die anderen Völker haben kapiert, dass es der Gott Israels ist, der hier am Werk war. Gott nutzt also Mauern, um sich zu verherrlichen. Wie ist denn der Gedanke? Wir betrachten Nehemia mal als Inspiration für unseren eigenen Weg, eine Mauer zu bauen, die Jesus verherrlicht. Seltsamer Gedanke, finde ich auch. Aber denken wir ihn doch mal weiter. Was tun diese Mauern denn? Sie zeigen Größe, sie beeindrucken, sie überzeugen. Nehemia hat doch mit diesem Werk etwas getan, mit dem er gegen Widerstände Gott groß gemacht hat. Und darum geht es doch, dass wir mit unserem Tun, mit unserem Einsatz etwas machen, mit dem Gott verherrlicht wird. Auch gegen Widerstände, wie es bei Nehemia war. Nehemia musste sich mit seinen Leuten mit Waffen verteidigen, um die Mauer bauen zu können. Das müssen wir ja gar nicht. Es muss in unserem Leben ja auch nicht zwingend eine Mauer sein. Aber dein Einsatz für Gott kann ihn verherrlichen. Was du tust, kann ihn groß machen, auch gegen Widerstände. Sie mussten einsehen, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hat, sagt Nehemia. Stellt euch doch mal vor, im Herborner Tageblatt würde stehen, die FEG Herborn hat etwas gemacht, bei dem alle gesehen haben, dass Gott es war, der das möglich gemacht hat. Wow, wäre das ein cooler Gedanke? Er soll im Mittelpunkt stehen. Er. Und wir können dazu beitragen, dass Menschen das sehen und das mitkriegen. Die Mauer Jerusalems ist eine Mauer, für die Stärke Gottes beweist. Er hat es vollbracht. Er hat das hingekriegt. Sie diente dem doppelten Schutz Jerusalems, dem physischen, aber auch dem psychischen. Sie ist eine Verherrlichung Gottes, auch für andere Völker, denn Gott steht dabei im Mittelpunkt und nicht die Erbauer. Kann uns das vielleicht auch ein Beispiel sein? Das Baumaterial der Mauern, die wir bisher betrachtet haben, war Stein. Naja, das ist ja bei einer Mauer nun eigentlich auch nichts Außergewöhnliches. Aber die Bibel hat so viel zu bieten, dass unsere vierte Mauer ist eine Mauer aus... Entschuldigung, unsere vierte Mauer ist keine Mauer aus Stein. In Epheser 2, Abvers 19, zweiter Teil, steht... Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das muss man mal richtig durchdenken. Hier ist Paulus am Werk, wie ein Architekt den Bauplan zu beschreiben, den Jesus ihm gezeigt hat. Es geht um einen Bau und es geht um Steine. Wenn auch keine physischen Steine aus Stein. Zunächst sind die Apostel und die Propheten das Fundament. Verstehen wir das? Ohne Apostel und Propheten fehlt das Fundament. Unterschätzen wir also nicht die Wichtigkeit der Apostel und Propheten, denn ohne sie hält das Ganze nicht, was hier gebaut wird. Wo finden wir die Apostel und Propheten, die das Fundament für uns sind? Naja, klar, in der Bibel. Wir müssen sie nur lesen. Damals gab es ja noch nicht die gedruckten Bibeln oder noch besser, heute benutzt das auch sehr viel, bibleserver.com in den verschiedensten Übersetzungen, wunderbar. Aber es gab auch damals schon die mündlichen Überlieferungen und es gab eben, Stichwort Apostel, die Briefe der Apostel zu den Gemeinden. Und das ist für uns natürlich heute einfacher, das Fundament, von dem Paulus hier spricht, zu finden und darauf sein eigenes Leben zu bauen, nämlich Bibel lesen. Aber die Propheten und Apostel sind eben auch nur das Fundament. Extrem wichtig, aber da steht ja noch nichts drauf. Jesus ist der Eckstein, ohne den gar nichts geht. Und er ist nicht irgendein Eckstein, sondern der Eckstein im Fundament. Bei einer Grundsteinlegung, also wenn ein Neubau entsteht, dann wird oftmals feierlich eine Grundsteinlegung vorgenommen. Und dann wird meistens ein Eckstein gelegt. Der Eckstein hat im Mauerwerk auch eine stabilisierende Wirkung. Jesus als Eckstein im Fundament ist aber auch der Grundstein, also der Beginn des Anfangs des Baus, das hier beschrieben wird. Und dann kommen wir. Wir sind die Bausteine dieses Tempels, weil wir zu Christus gehören. Und in diesem ganzen Gebilde wohnt Gott durch seinen Geist. Aus diesen Mauern besteht unsere Gemeinde. Eine schöne Vorstellung, so ein schönes Haus zu haben, das sich Gemeinde nennt und wir gehören dazu. Aber mir fällt auf, dass Paulus hier keinen Wert darauf legt, eine Liste zu erstellen, wer nicht dazu gehört. Paulus grenzt nicht aus. Wäre ja einfach gewesen mit diesem Bild der Mauer. Sondern er schreibt, dass nicht nur die Judenchristen dazugehören, sondern es gibt nur ein Kriterium für die Zugehörigkeit. Da steht, alle, die an Jesus Christus glauben, gehören dazu. Wir haben Bürgerrecht im Himmel, steht in dem ersten Vers, den ich zitiert habe. Und wir alle sind auf Erden die Steine, aus denen Jesus den heiligen Tempel wachsen lässt, wie Paulus es ausdrückt. Das ist Gemeinde. Und da wird nicht mal eben ein Stein aus der Mauer entfernt, weil er nicht der Norm entspricht oder Sachen macht, die anderen nicht gefallen. Keine Mauer aus Stein. Jesus ist der Eckstein und der Grundstein. Die Apostel und Propheten sind das Fundament. Wir sind die Bausteine, weil wir zu Christus gehören. Und Gott wohnt durch seinen Geist in diesem Haus. Alle gehören dazu, die an Jesus Christus glauben. Jesus lässt die Gemeinde, den heiligen Tempel, wachsen. Und jetzt wird es noch lebendiger. Wir wechseln zur fünften Mauer, die lebendige Mauer. In 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5 lesen wir, ja, es ist einfach in der Luther-Übersetzung am eindrucksvollsten, finde ich, und darum kommt hier die Luther-Übersetzung zum Zuge. Zu ihm, also zu Jesus, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber von Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine. Er baut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Nun, Vers 4 ist ja noch einfach zu verstehen. Jesus wurde von den Menschen ans Kreuz geschlagen, die Menschen haben ihn verworfen aber er ist von Gott auserwählt und er ist kostbar. Denn er ist sein Sohn, der die Sünden weggenommen hat mit seinem Tod. So weit, so gut. Aber jetzt kommt Vers 5. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause. Petrus sagt, hey, du bist auch so ein Stein. Du bist wie Jesus ein lebendiger Stein und ihr erbaut euch zum geistlichen Hause, meint die aktive Rolle, die wir haben, in einer Gemeinschaft ein geistliches Haus zu bauen, also zur Gemeinde zu bauen. Aber damit nicht genug. Zur heiligen Priesterschaft sollen wir es bauen. Was ist das denn? Durch die Entscheidung, mit Jesus Christus zu leben, bist du berufen, dein Leben auf Jesus Christus auszurichten, dich von ihm führen zu lassen und dich auf ihn zu verlassen. Das ist Priesterschaft. Und das gehört zusammen mit dem geistlichen Hause der Gemeinde, in der Gemeinschaft gelebt wird. Und was ist mit diesen geistlichen Opfern, die Gott wohlgefällig sind? Naja, wir sollen nicht mehr irgendwelchen Opferpraktiken hinterherlaufen, wie es das früher gab und wie das vielleicht im einen oder anderen Fall ja auch heute noch der Fall ist, sondern wir sollen unser Leben Jesus widmen. Wir opfern geistliche Opfer, wenn wir unser eigenes Leben durch unsere eigenen Taten und unseren Willen bewusst Gott widmen. Das ist Gott wohlgefällig durch Jesus Christus, in dessen Namen wir Gott um alles bitten dürfen. Lebendige Steine zum geistlichen Hause erbauen, zur heiligen Priesterschaft werden. Was sind das für tolle Aussichten? Wir sind also als Gemeinde eine Familie von Gläubigen. Das heißt auch, wir stehen zusammen wie die Mauern eines Hauses. Dadurch schaffen wir ein Heiligtum, in dem der Herr wohnt. Wir sind keine Mauer der Trennung, der Ausgrenzung und der Gefangenschaft. Wir haben nicht das Recht dazu, jemanden von irgendetwas auszugrenzen. Denn niemand ist ohne Sünde, sondern wir alle bilden gemeinsam eine Mauer des Glaubens an Jesus Christus und damit der Erlösung und der Vergebung, die wir alle nötig haben, und der Herrlichkeit. Ob jemand von uns ein großer, wichtiger Stein in dieser Mauer ist oder ein kleiner Stein, das ist überhaupt nicht wichtig. Denn für Jesus gibt es das nicht. Für Jesus ist jeder wichtig. Denn er ist für jeden von uns am Kreuz gestorben und nicht für den einen mehr und den anderen weniger. Manchmal müssen auch schwächere Steine die stärkeren mittragen oder mehr Verständnis aufbringen, wenn wir meinen, nur wir hätten die richtige Ansicht auf die Dinge. Die lebendige Mauer, Jesus ist der von Gott auserwählte lebendige Stein. Wir sind lebendige Steine, um ein geistliches Haus zu bauen und Gemeinschaft zu leben. Wir widmen unser eigenes Leben, unsere eigenen Taten und unseren Willen bewusst Gott. Weil der Herr in uns wohnt, sind wir keine Mauer der Trennung, der Ausgrenzung oder der Gefangenschaft. Sechstens, der Mauerfall. Wenige Verse vor dem gerade betrachteten Text in Epheser 2 steht in Epheser 14. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen uns stand, zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt, zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Hier erfahren wir etwas ganz Wichtiges darüber, wie Jesus die Welt verändern will. Auch dich und mich. Die Nicht-Juden, die sollten ja zunächst nicht dazugehören, nach Meinung zahlreicher Leute, die Einfluss hatten. Ja, warum nicht? Weil sie die Gesetze doch nicht einhielten, die ganzen Anordnungen doch nicht einhielten. Wie können sie zu unserer Gemeinde gehören, wenn sie das, was für uns Gesetz ist, nicht einhalten? Das geht doch nicht. Paulus sagt aber, dass Jesus das Gesetz der Juden mit seinen zahlreichen Anordnungen, was die alles einhalten mussten, außer Kraft gesetzt hat. Er hat die Gesetzesmauer niedergerissen. Das ist der Mauerfall. Bedeutet das denn jetzt Mauer niedergerissen, Gesetzlosigkeit? Natürlich nicht. Aber Jesus hat zu den 10 Geboten, die natürlich noch gelten, eines hinzugefügt, nämlich das Gebot der Liebe. Der Mauerfall hier bedeutet, dass Jesus aus 2 eins machen will. Jesus ist es wichtiger, dass wir eins sind, weil er Juden wie Nichtjuden liebt. So ein Mauerfall wäre aber nicht gegangen, wenn Jesus die vielen Anordnungen nicht außer Kraft gesetzt hätte, denn die Wiedervereinigung von Juden und Nichtjuden, die findet ausdrücklich nicht dadurch statt, dass jemand besonders fleißig Anordnungen einhält, sondern warum? Juden und Nichtjuden werden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. So steht es hier. Vers 16, durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Und die Krönung des Ganzen und das Ziel von Jesus steht in Vers 18. Denn dank Jesus Christus haben wir allen, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Und darum geht es. Jesus hat die Mauer zwischen den Menschen weggerissen, die meinten, sie müssten den anderen ausgrenzen. Er hat nicht einfach Anordnungen abgeschafft, denn das alleine hätte ja nicht zum Mauerfall geführt, sondern er hat mit seinem Blut für unsere Schuld bezahlt und dadurch die Mauer zu Fall gebracht. Für ihn zählt nur eines. Hast du dich für Jesus Christus entschieden? Dann hat er die Mauer schon weggenommen. Dann hast du freien Zutritt zum Vater, wie es hier so schön formuliert ist. Der Mauerfall. Jesus verändert die Welt. Er schafft Anordnungen ab, weil wir die Verbindung mit ihm selbst haben. Er überwindet die Teilung durch sein Blut. Und dadurch haben wir freien Zutritt zum Vater. Eine letzte und siebte Mauer möchte ich noch erwähnen, die im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, genannt wird. Die Mauer für die Schönheit, habe ich es genannt. Offenbarung 21, Vers 18 und 19. Die Mauer war aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartigste kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Eine Mauer gebaut für die Schönheit aus Baumaterial, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmert, ja, das gibt es wohl bei uns nicht. Hier geht es auch nicht um mehr Schutz, denn der ist gar nicht mehr nötig in dem himmlischen Jerusalem. Oder um Ausgrenzung, sondern nur um Schönheit und Pracht. Dieses schöne Jerusalem dürfen diejenigen sehen, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Du kannst dazugehören, wenn du zu ihm Ja sagst. Dann nimmt er die Mauer weg und du hast freien Zugang zum Vater, wie wir in Epheser 2 gehört haben. Die Mauer der Schönheit ist aus unvorstellbarem Baumaterial. Sie ist nur Schönheit und Pracht zu unserer Freude. Und sie ist keine Ausgrenzung und es benötigt gar keinen Schutz mehr. Und du darfst sie betreten, wenn du zu Jesus gehörst. Wir haben uns nun 7 Mauern der Bibel angeschaut, welche aus Stein, Mauern zum Einreißen, Mauern zur Ehre Gottes, schöne Mauern und lebendige Mauern. Mit dem Gesetz des Alten Testaments sollten die Juden auch geschützt werden. Die Anordnungen sollten sie schützen, nämlich zum Beispiel vor den Götzendiensten anderer Völker. Das Volk sollte erst gar nicht groß damit zu tun bekommen. Das war also eine Schutzmauer. Gehalten hat sie immer nur zeitweise. Wir kennen die Geschichten des Alten Testaments. Mit Jesus ist das anders geworden. Und das haben wir mit dem Mauerfall gesehen. Erstens, er selbst ist der Schutz vor dem Bösen. Das Böse kann uns nichts anhaben, wenn wir uns unter seinen Schutz stellen. Das wirkt wie eine dicke Mauer. Zweitens, alle sind eingeladen, sich unter seinen Schutz zu stellen. Nicht mehr nur ein Teil der Menschen, alle sind eingeladen, sich unter seinen Schutz zu stellen. Dieser Schutz ist für alle da, die sich für Jesus Christus entscheiden. Drittens, diese alle sind Teil der Schutzgemeinschaft und sind Teil dieser neuen Mauer, wie wir das vorhin gehört haben. Wir sind die lebendigen Steine, aus denen die Mauer besteht und in der der Herr wohnt. Wir sind sein Leib und seine Gemeinde. Merkt ihr dabei, dass Jesus gleichzeitig, also wirklich gleichzeitig, etwas abreißt, nämlich eine trennende Mauer abreißt und eine schützende, lebendige Mauer mit uns aufbaut? Durch seinen Tod und seine Erlösung haben alle Menschen Zugang zum Vater und im selben Augenblick werden diese alle zu einer Schutzmauer, die sich Gemeinde nennt. Wir hatten vorhin etwas gehört von der Tempelmauer, mit der Gott verherrlicht werden sollte. Und genau das gilt für unsere Gemeindemauer auch. Wir sind Steine in der Mauer, die Gott verherrlichen soll. Wir sollen anderen von seiner Liebe erzählen und sie weitergeben. Gott ist ein Gott, der Freiheit für uns Menschen will. Er möchte nichts Trennendes zwischen sich selbst und den Menschen, die er so sehr liebt. Und alle Zäune, Schranken, Mauern, alles Aus- und Abgrenzende, das wir Menschen zwischen uns und anderen aufbauen, passt überhaupt nicht zur Gesamtaussage der Bibel. Jesus hat Grenzen überwunden. Er ist immer auf andere zugegangen und hat immer die Hand gereicht. Und das haben Sabine und ich auch am 10. November genau genommen, oben auf der Mauer getan. Wir sind hochgezogen worden von den anderen auf die Mauer. Es gab logischerweise keine Treppen. Und als wir oben waren, haben wir anderen geholfen, auf diese Mauer zu kommen. Die Hand gereicht. Und das tut Jesus mit uns. Vor der Predigt haben wir dieses Lied gesungen, als Kinderlied, das damals schon Leitmotiv war. Es stammt nämlich aus Psalm 18 und ist der Vers 30. Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gott segne dich dabei, über Mauern zu springen. Amen.